Wir sind in der Passionszeit und der Predigtext von heute erinnert uns daran. Ich lese aus Johannes 13, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich ausliefern. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer er wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihnen das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Wir haben hier sicher eine der dunkelsten Szenen der Passionsgeschichte. Quasi den Wendepunkt im Leben Jesu vom Heil hin zum Unheil. Anders gesagt, von nun an geht es bis zur Kreuzigung nur noch bergab. Wie konnte es dazu kommen? Zumindest Johannes, der Evangelist, ist sich sicher, es gibt einen Schuldigen. Judas Iskariot. Er ist da sehr deutlich. Nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Judas Iskariot. Eine Person, um die sich vieles rankt, mit der klare und starke Emotionen verbunden sind. Wenn mich jemand einen Judas nennt, dann stellt das in unserem Kulturkreis eine massive Kränkung und Beleidigung dar. Irgendwie scheint das eine klare Sache zu sein. Judas ist ein Verräter. Bei jedem Abendmahl wird uns das eingeimpft durch die klassischen Einleitungsworte: der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde. Nun könnte man einfach sagen, steht doch da so, 1. Korinther 11, Vers 23. Dort steht im Griechischen das Wort Paradidomi. Und verraten ist eine mögliche Übersetzung. Aber es gibt noch andere. Ausliefern. Übergeben. Achtet einfach einmal beim nächsten Abendmahl darauf, wie ich es formuliere. Wenn man die Übersetzung von Paradidomi ganz grundsätzlich, ganz weit fasst, dann bedeutet es, jemanden von einem Machtbereich in einen anderen überstellen. Und genau das ist es, was Judas hier theologisch tut. Er überstellt Jesus, den Sohn Gottes, von der Machtsphäre des Heils und des Lebens in die Machtsphäre des Unheils und des Todes. Und dadurch wird dann auch theologisch die Frage beantwortet, wie es geschehen konnte, dass Gottes Sohn in die Hände des Satans und des Todes gerät. Irgendjemand musste diesen Transfer veranlassen. Denn wenn Jesus selbst es getan hätte, dann hätte er ja quasi Selbstmord begangen. Und das darf nicht sein. Die Figur des Judas wird also benötigt, damit es zum Kreuzestod Jesu kommt. Wie konnte es aber dazu kommen, dass einer der Jünger, einer aus dem Inner Circle, der Jesus jeden Tag gesehen hat, der doch quasi seine Wesensart in sich aufgesogen haben muss, dass jemand so eine Tat begeht? Johannes sagt, der Satan fuhr in ihn. Matthäus sagt, er war habgierig. Lukas sagt, er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nur Markus, das älteste Evangelium, ist etwas vorsichtiger. Dort ist die Botschaft etwas anderes. Es hätte auch jeder andere der Jünger sein können. Auch in unserem Text bei Johannes finden wir diese bewusste Verunsicherung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich ausliefern. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Sie werden unruhig. Diese Tatsache, dass es jeder der Jünger hätte gewesen sein können, diese Tatsache ist nur schwer auszuhalten. Markus geht sogar noch weiter und auch bei Johannes ist noch etwas davon zu spüren. Er nimmt uns quasi in diese Szene mit hinein. Es ist beinahe so, als ob wir mit am Tisch liegen würden. Wäre am Ende gar ich selbst zu dieser Tat fähig gewesen? Und darum geht es in dieser Szene letztendlich. Es geht darum, mich selbst zu prüfen. Wozu bin ich fähig? Was schlummert in mir? Wie gesagt, das ist nur schwer auszuhalten und mit der Zeit wurde stattdessen Judas Schritt für Schritt immer mehr zu einem Sündenbock, auf den wir die eigene Unsicherheit und die eigene Fähigkeit projizieren können, Böses zu tun und damit Leid zu verursachen. Denn eins ist klar, von diesem Punkt an geht es steil bergab, da sind sich alle Evangelien einig. Jetzt kommt nichts Gutes mehr. Jesus wird ausgeliefert, er wird verurteilt, er wird gekreuzigt. Die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger löst sich auf. Sie rennen weg. Das Höchste, wozu sie danach noch fähig sind, ist, sich in den eigenen vier Wänden zu verbarrikadieren und Angst zu haben vor allem, was von außen kommt. Zumindest in diesem Punkt ist die damalige Situation von unserer heutigen gar nicht so weit entfernt. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte aus einer florierenden, lebendigen Gemeinschaft so ein Trauerverein werden? Wie konnte es sein, dass Jesus, der Sohn Gottes, sterben musste? Natürlich muss es dafür ein Schuldigen geben, sonst wäre das doch alles völlig sinnlos. Aber, wie gesagt, letztendlich ist die Bibel da sehr deutlich. Wir alle sind potenzielle Judasse. Es macht also wenig Sinn, eine andere Person für etwas zu beschuldigen, das man selbst erlitten hat. Dazu sagt Richard Rohr, wer anderen Menschen die Schuld für etwas gibt, hat in seinem Leben noch nichts gelernt. Wer sich selbst die Schuld gibt, hat begonnen zu lernen. Wer niemandem mehr die Schuld gibt, hat ausgelernt. Also ich muss sagen, dann habe ich persönlich noch gar nicht mit dem Lernen begonnen. Da liegt wohl noch ein weiter Weg vor mir. Ich glaube, das ist eine große Kunst, einen Schicksalsschlag zu erleiden und darin trotzdem noch offen, noch berührbar im Kontakt zu bleiben. Und ich weiß wirklich nicht, ob es mir persönlich noch irgendwann in meinem Leben gelingen wird, diese Kunst zu erlernen. Etwas anderes weiß ich aber. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus Christus mit Haut und Haaren zu gehören und ihm nachzufolgen. Wenn das auch hier und jetzt noch gilt, und das hoffe ich doch, dann ist es mein Ziel, diesem Jesus Christus nachzueifern in seinem Sein und in seinem Tun. Wie hält Jesus es mit der Vergebung? Keine Frage, er macht es einfach. Hätte Jesus auch Judas vergeben? Wieder für mich zumindest keine Frage. Natürlich, Jesu Vergebung gilt allen Menschen. Zumindest in meiner Bibel steht nicht Vergebung für alle, außer Judas oder für alle, außer Hitler. Also, Vergebung für alle, für jede und für jeden. Davon bin ich persönlich wirklich sehr, sehr weit entfernt. Ich habe jedoch auch die Sehnsucht in mir, den Abstand zwischen Jesus und mir so stark wie möglich zu verringern und ihm tatsächlich nachzueifern. Die Nachfolge Jesu ist die richtungweisende Kraft in meinem Leben, soll es sein. Und nicht meine Verletzungen, nicht meine Ängste sollen mir sagen, wo es lang geht. Diese Perspektive der Nachfolge klingt ein bisschen nach Utopie und nach Träumerei. Aber es ist tatsächlich ein Weg, den man gehen kann. Andere haben es schon getan. Und durchaus auch einmal positive Erfahrungen damit gemacht, indem sie nicht mehr nur darüber geredet, sondern es tatsächlich praktiziert haben. Warum auch immer Judas Jesus ausgeliefert haben mag, darüber gibt es viele Theorien, eine schöner als die andere. Eins ist jedenfalls klar, er hat die Dinge in die eigene Hand genommen. Er ist den Weg der Nachfolge nicht weitergegangen. Und ob er sich nun, wie bei Matthäus beschrieben, an einem Baum aufgehängt hat, ob er, wie in der Apostelgeschichte dargestellt, auf seinem von den 30 Silberlingen gekauften Acker vornübergestürzt und auseinandergeplatzt ist, oder ob er, was ich persönlich für das Wahrscheinlichste halte, einfach nach Hause gegangen und nie wieder etwas von diesen Jesus-Leuten gehört hat. Judas hat den Weg der Nachfolge und die Gemeinschaft der Jünger verlassen. Er ist raus, er ist isoliert. Aber auch die verbliebenen 11 sind nicht viel besser dran. Sie verbarrikadieren sich und haben Angst. Und in ihrer Angst sind sie auch einander keine Hilfe. Da braucht es erst den Auferstandenen, der ihnen neuen Mut zuspricht. Aber dann sind sie auch sofort wieder fähig, aufzustehen, nach draußen zu gehen, Gemeinden zu gründen und die Welt nachhaltig zu verändern. Dieselben Menschen, die vorher noch so am Boden zerstört waren. Warum? Sie haben aufgehört, über das zu grübeln, was da beim letzten Abendmahl und im Garten Gethsemane geschehen ist. Judas wird durch Matthias ersetzt. Der Blick geht nach vorne. Die Seele kann heil werden. Wir brauchen mutige Männer und Frauen, die es wagen, den Weg der Nachfolge und der Vergebung zu gehen, immer wieder neu. Denn nur so kann aus der Nacht, in die Judas geht, wieder Tag werden. Denn letztendlich ist es doch so, das, was Judas da getan hat, das war keine gute Idee, was auch immer seine Motive gewesen sein mögen. Aber Gott hat Gutes daraus werden lassen. Statt Schuld und Rache werden von nun an Gnade und Vergebung die Leitmotive sein. Dadurch, dass Jesus von der Machtsphäre des Lebens und der Liebe in die Sphäre des Todes und des Hasses gewechselt ist. Dadurch, dass er starb, ist Gutes geworden. Paradox, oder? Da kommt unser Denken nicht mit. Aber es ist tatsächlich so. Der Tod ist nun nicht mehr das Ende. Die Nacht hat nicht mehr das letzte Wort. Diese Wende hat Judas nicht mehr miterlebt. Aber wir dürfen daran teilhaben. Wir dürfen den Weg des Lebens, der Liebe und der Vergebung gehen. Egal, was ein Mensch über uns sagen mag, egal, was uns jemand antut, es ist niemals das letzte Wort und es ist niemals das Ende. Wo wir keine Perspektive sehen, geht es trotzdem weiter. Es geht nichts verloren. Amen.